SWR 2 Forum.
Hatz um die Welt. Was treibt Segler an? Am Mikrofon ist Hans-Jürgen Mende. Im November fiel der Startschuss zur Vendée Globe, der wohl härtesten Segelregatta. Alleine auf sich gestellt und nonstop rasen etwa 30 Frauen und Männer in geschätzt 70 Tagen um die Welt, mit am Limit gebauten Hightech-Yachten vorbei am Kap der Guten Hoffnung und dem berüchtigten Kap Horn. Derzeit segeln sie an der Eiskante der Antarktis entlang. Erstmals dabei ist auch ein Deutscher, Boris Herrmann. Er ist bekannt geworden, weil er die Klimaaktivistin Greta Thunberg über den Atlantik nach New York gesegelt hat. Hat dieser Extremsport noch etwas mit dem normalen Segeln zu tun? Denn Segeln kennt ja viele Formen. Von kleinen Jollen bis zu millionenschweren Yachten, vom Regattasport bis zum Segeln als Lebenseinstellung. Was verbindet die Segler? Was macht die Faszination aus? Wie beginnt man und ist das nur ein Hobby für Reiche? Darüber diskutieren die Bloggerin Kim Burmeister, die auf einem Segelboot lebt, Tim Gröger, er ist internationaler Regatta-Profi, und der Weltumsegler Sönke Röver. Tim Gröger, Sie sind selbst zweimal mit einer Regatta um die Welt gesegelt. Was ist das für eine Regatta, die Vendée Globe?
Na, dieses Vendée Globe ist wirklich eines der absolut härtesten Rennen, die man sich vorstellen kann. Die Yachten, über 30 an der Zahl, sind schon ein paar ausgefallen. Das gehört bei dieser Regatta leider mit zum Spiel. Aber die wird im Einhand gesegelt, die jeweilige Yacht. Und die segeln eben nonstop von Le Sable d'Olonne an der französischen Atlantikküste. Einmal rund um den Planeten, rund um die Antarktis, auf der Strecke der drei Kaps, um das Kap der Guten Hoffnung, vorbei am australischen Cape Lewin, rund Kap Horn und dann wieder zurück durch den Süd- und Nordatlantik, wirklich nonstop nach Le Sable d'Olonne zurück. Und das ist schon ziemlich hart, ungefähr 70 Tage auf See. Und ja, die Herausforderung ist groß.
Kann da jeder so einfach mitsegeln?
Naja, prinzipiell schon. Also solange man so ein Boot auf die Reihe kriegt und ein Budget dafür findet, um es umzusetzen und letztlich auch das Rüstzeug nachweist, weil es müssen Meilen vorher gesegelt werden. Mehrere Regatten müssen halt gesegelt werden und man muss halt den Nachweis erbringen, dass man das überhaupt kann. Und dann kann es losgehen.
Aber man muss sich qualifizieren. Jetzt ist zum ersten Mal ein Deutscher dabei. Welches ist die Nation, die vorherrschend ist in diesem Rennen?
Ja, die vorherrschende Nation, die dieses Rennen auch bisher immer gewonnen hat, sind die Franzosen. Einhandsegeln ist in Frankreich, wie kann man sagen, en vogue. Also bei den Franzosen ist das schon etwas sehr Spezielles und sehr Besonderes. Und das begann schon mit der großen Segelikone Eric Tabarly in den 60er Jahren. Also das ist wahrscheinlich auch in der ausgeprägten Individualität, in dem Individualismus der Franzosen zu finden, weshalb dieses Rennen, explizit dieses Rennen, dieses Einhandrennen da so großen Rückhalt hat in diesem Land.
Wenn man sich das anschaut, dann erkennt man, es sind teilweise Menschen, die schon etwas älter sind und es sind erstaunlich viele Frauen dabei.
Ja, diesmal sind extrem viele Frauen dabei, was eigentlich auch eine ganz tolle Entwicklung ist. Aber auch diese Frauen haben auch sehr, sehr viel Erfahrung. Denn Segeln per se ist und bleibt nun mal ein Erfahrungssport. Die See ist eben halt auch nicht dein Freund. Die See ist gleichgültig. Und deshalb muss man dementsprechend auch das gewisse Rüstzeug mitbringen, um eine solche Tortur anzugehen und zu überstehen.
Kann man das mit so einem Ironman, 70 Tage Ironman vergleichen oder im Aufstieg auf den Mount Everest? Wie kann man ein Gefühl dafür bekommen, was es heißt, diese Strapazen zu überstehen?
Ja, das kann man im Grunde genommen alle großen Herausforderungen, die man als Mensch angehen kann, ob das alle 8000er zu machen ist oder ob man den Ironman für sich als Herausforderung erkoren hat. All das zusammen bildet wirklich dieses Vendée Globe, weil man ist 70 Tage lang in dem Rhythmus, wie man das Boot zu segeln hat, weil man darf nicht vergessen, man segelt da eine Regatta, ne? Also man dödelt da nicht so um die Welt, sondern man segelt wirklich eine Regatta. Man möchte gerne da vernünftig rauskommen aus dem Ding.
Kim Burmeister, wäre das was für Sie? Oder segeln Sie ganz anders?
Also ich würde sagen, ich segel ganz anders. Dieses Rennen fasziniert mich auch und beeindruckt mich auch. Also die Leistung der Segler und Seglerinnen beeindruckt mich zutiefst. Aber ich glaube, für mich wäre das nichts. Also 70 Tage alleine sein, auch verbunden mittlerweile, dank der heutigen Technik ja durch die Medien und so weiter, wäre das für mich nichts. Ich glaube, ich würde einsam verkümmern. Ich segel da lieber ein bisschen ja, mehr in Kontakt mit Menschen und auch nicht immer nur zu Bestkonditionen, beziehungsweise ist das nicht mein Anspruch, immer aus dem Wind das Maximum für mein Boot rauszuholen.
Sie leben auf Ihrem Boot, ein 9 Meter Segelboot. Sie haben gar keine Wohnung an Land. Was ist denn beim Wohnen auf dem Boot die größte Herausforderung?
Also erstmal möchte ich da eine kleine Korrektur anbringen. Es sind nämlich 9,5 Meter, 9,55 Meter, um genau zu sein. Es ist ja also auf einem Boot zu wohnen, da kommt ja fast auf jeden 10-Zentimeter-Schritt auf an, weil man dann einfach ein bisschen mehr Staufläche hat und durchaus auch bessere Segeleigenschaften manchmal verzeichnen kann. Die größte Herausforderung, ja, das ist, glaube ich, der Umstieg gewesen vor knapp 2 Jahren. Waren die ersten Monate für mich wirklich herausfordernd. Und ich würde sagen, so in den kalten Wintermonaten, Herbstmonaten und Frühjahrsmonaten, also irgendwie so 3/4 des Jahres, hat man mit Feuchtigkeit ganz gut zu tun. Und da muss man immer ein Auge drauf haben und entwickelt dann so ja, spezielle Blicke in Ecken und Kanten und muss sich daran gewöhnen, regelmäßig mit Schimmel-Ecks auch mal rumzusprühen und ja, sich darum einfach zu kümmern und noch besonders mehr aufs Lüften zu achten als in Wohnungen oder Häusern.
Im Winter kommt aber dann beim Lüften kalte Luft hinein. Wie ist das mit den Temperaturen? Wie kann man das denn so einigermaßen wohlig warm bekommen, ein Boot?
Ja, das ist ja wie in Häusern auch. Da gibt es ja verschiedene Möglichkeiten. Ich zum Beispiel habe jetzt eine nicht so richtig doll ökologisch freundliche Lösung. Ich heize mit Heizöl. Und die transportiert warme Luft in mein Boot. Und wie das ja auch ist beim Lüften in Wohnungen und Häusern, kalte Luft kommt rein, aber die nimmt auch wieder mehr Feuchtigkeit auf. Also ein Luftaustausch ist schon sehr, sehr wichtig, weil feuchte, warme Luft nimmt nicht so viel Feuchtigkeit mit wie kalte, trockene Luft. Also von daher ist das vom Lüften das Gleiche wie in einem Haus.
Sönk Röver, Sie haben mit Ihrer Frau vor einigen Jahren die Welt umsegelt auf einer Yacht, die, glaube ich, so um die 11 Meter groß gewesen ist. Können Sie sich eigentlich vorstellen, nonstop um die Welt zu reisen? Denn auf Ihrer Weltumsegelung, da haben Sie ja wunderschöne Ecken der Welt besucht.
Das ist eine gute Frage. Ich ertappe mich immer mal wieder dabei, wenn jetzt auch wieder so ein Rennen läuft wie die Vendée Globe gerade, dass ich mich frage, ob das eigentlich was für mich wäre und ob ich da Lust zu hätte. Und ich merke, da schlummert so irgendwas in mir, was sagt, ja, ich hätte da mal Lust zu. Aber die Voraussetzungen fehlen komplett. Ich habe überhaupt keine Regatta-Erfahrung oder überhaupt keine, stimmt nicht. Ich bin auch schon ein paar Regatten gesegelt, aber nicht in der Größenordnung, die man da bräuchte. Es wäre also ein sehr langer Weg. Und es passt auch mit meinem Familienleben gerade nicht wirklich zusammen. Ja, mich reizt beim Segeln aber primär eben Land und Leute kennenzulernen. Und das Boot ist ein super Fortbewegungsmittel, um eben von A nach B zu kommen. Und die Freiheit dabei auf dem Wasser, die macht das dann so richtig rund.
Tim Krüger, ist das für Sie noch ein Reiz, Länder, Menschen kennenzulernen?
Menschen kennenzulernen ist immer ein Reiz. Als ich um die Welt gesegelt bin im Rahmen dieses Whitbread Races oder wie es später dann Volvo Ocean Race hieß und jetzt heißt es eben halt Ocean Race, da ging es ja halt in Etappen um die Welt. Man war nicht alleine, man hatte ein Team von 12 Leuten auf dem Boot. Da war schon natürlich während des Segelns eine gute Interaktion da seitens der Crew. Und jetzt so ganz alleine nonstop, das wäre auch nicht so mein Ding. Ich bin da eigentlich auch mehr der teamorientierte Arbeiter, der Teamplayer, der auch mit Leuten gerne zusammen segelt und auch gemeinsam was erlebt. Und als wir damals um die Welt gesegelt sind, eben in Etappen, da war man natürlich dann auch in den jeweiligen Stopover-Häfen dort auch vor Ort. Man hat zwar das Boot wieder vorbereitet auf die nächste Etappe, das ist das eine, aber wir hatten dann natürlich auch mal ein paar Tage frei und konnten uns Land und Leute angucken. Und in einigen Ecken, wo man da ankommt, also das erste Mal zum Beispiel bei meinem ersten Rennen in Neuseeland, in Auckland, da wird man wie ein Seeheld gefeiert. Ne? Also das ist wirklich ganz, ganz großes Kino. Und da weiß jeder von diesem Rennen, da wird man aufgenommen, ja, also das ist was ganz Faszinierendes und was ganz Tolles. Und über die Schiene lernt man natürlich dann doch sehr viele Leute kennen. Das ist lustig und das ist schön und dieses Nonstop um die Welt segeln, ich finde es einerseits faszinierend, aber auf der anderen Seite ist es nicht so mein Ding. Ich habe es ja auch mal versucht, nonstop um die Welt zu segeln, damals auf dem Katamaran PlayStation von Steve Fossett. Das war 2000 in einem Rennen The Race. Und da sind wir mit eben diesen riesen Katamaranen auch nonstop um die Welt gesegelt. Wir hatten dann mit PlayStation aber Schwertbruch kurz hinter dem Äquator im Südatlantik. Und da war dann für uns natürlich Feierabend. Nonstop im Team, ja, warum nicht? Aber Einhand ist eigentlich nicht so mein Thema.
Da kann ich Ihnen nur zustimmen, weil ich finde, die Schwierigkeit ist, dass beim Segeln so wahnsinnig viele intensive Eindrücke auf einen einprasseln. Und das würde mir tatsächlich auch schwerfallen, die alleine immer verarbeiten zu müssen. Wenn ich mit meiner Frau über so einen Ozean segel, dann können wir das gemeinsam teilen und erleben. Und das finde ich, das ist ein schöner Vorteil. Also deswegen, ja, stimme ich zu. Ich segel auch lieber zu zweit.
Ja, das ist
aber ein Grundbedürfnis des Menschen.
Ja, natürlich ist es auch. Aber das sehe ich. Ich sehe das jetzt ja auch derzeit gerade beim Vendée Globe, der Austausch mit den Fans und Freunden und Familie an Land seitens der Einhandsegler, das ist schon völlig anders heutzutage. Ne? Also da wird jeden Tag von den Regatta-Organisatoren so eine Show abgehalten mit Interviews an Bord und wie geht's euch und wie war der Tag und was kommt als nächstes. Also da ist schon eine extreme virtuelle Interaktion da. Und das war früher eben halt anders, ne? Als dieses erste Golden Globe Race 1968 war es, glaube ich, stattfand. Da sind die Typen losgefahren und dann waren die erstmal weg, ne? Dann waren die weg und dann kamen die dann wieder und haben dann ihre Geschichte erzählt. Und das ist natürlich heutzutage eine völlig andere Thematik, ne? Also die Interaktion ist schon da. Das heißt, das Einhandsegeln ist da schon so ein bisschen ausgehöhlt, ne? Also das ist schon so, dass die so ganz alleine nun ja gar nicht sind, ne? Und auch
ich glaube auch, dass die gar nicht mehr so ein Thema haben mit Einsamkeitsgefühlen oder irgendwelche Fantasiefreunden, dass man sich da irgendwelche Püppchen baut und mit denen dann beginnt zu reden. Also ich glaube,
das haben
Thema
die überhaupt
gibt es
nicht
heute
mehr.
Nicht mehr.
Permanent. Ist das auch eine Belastung vielleicht, sich permanent melden zu müssen, permanent Bilder liefern zu müssen?
Ja, ich glaube schon.
Die stehen unter Verträgen auf jeden Fall und müssen da ganz schön hart
arbeiten. Ich hadere da auch so ein kleines bisschen mit, weil wenn man von der Couch direkt immer sozusagen mit an Bord gehen kann, permanent und dauerhaft, dann könnte das eventuell auch ein schiefes Bild transportieren. Ein schiefes Bild insofern, dass derjenige, der da auf der Couch sitzt, sagt, oh, das ist ja alles easy hier, das kann ich auch machen. Ne? So.
Es ist ja ohnehin eine sehr gefilterte Wahrnehmung, die wir da haben. Also der Probande an Bord, der entscheidet ja, was er preisgibt. Ich kenne das ja selber auch vom Bloggen von Bord.
Ja, natürlich, klar.
Und ja, die Tränen
also
würde
Realität
ja keiner.
Und genau, also das, was dann so wirklich an Bord passiert, das ist ja oft gar nicht Thema. Insofern finde ich das auch immer schwierig zu beurteilen. Was ich aus eigener Erfahrung diesbezüglich noch weiß, ist, dass das auch Stress ist tatsächlich. Also wenn wir jetzt über so einen Ozean segeln, das wird ja so im Vergleich zum Regattasegeln auch gerne mal so ein bisschen belächelt mit so einem Fahrtenboot. Man dümpelt da so rüber, so Sätze hört man dann. Da steht immer so ein Satz im Raum, ich weiß gar nicht, was ich da den ganzen Tag machen soll und selbst das habe ich nicht geschafft. Und so ist das wirklich. Es passiert ständig irgendwas und das sitzt dann manchmal auch so im Nacken. Och, ich muss jetzt noch wieder ein Video drehen und irgendwie muss das auch noch hochgeladen werden. Und das ist auch Stress. Das ist sehr vielschichtig auf jeden Fall, dieses Thema.
Ja, also wir hatten damals ja auch schon in den Crewed Races, die ich gesegelt habe, wo wir mehrere Leute an Bord hatten, da hatten wir ja auch ein Crewmitglied. Da gab es diese Onboard Reporter, die es jetzt gibt, die gab es damals eben noch nicht. Das war ein Crewmitglied, der hatte als Zusatzaufgabe eben zu filmen und das Material dann eben von Bord zu senden. Und das war teilweise echt schon eine Belastung, ne? Also, und die Onboard-Reporter heutzutage, die machen ja nichts anderes. Die dürfen das Essen vorbereiten für die Crew und halt sich um die Mediaarbeit kümmern. Und die Situation ist eben die, dass damals, als ich das gemacht habe, da war man dann bei so einem Segelwechsel und der andere Kumpel, der stand da mit der Kamera, ne? Und da hast du dann auch manchmal gesagt, komm, Alter, jetzt fass mal hier mit an und mach mal und so, leg mal die Kamera beiseite. Das hat sich halt anders entwickelt und die Belastung, das glaube ich eben auch, die ist halt relativ groß, permanent von Bord zu berichten. Einerseits ist es für uns, die wir an Land geblieben sind, ist es schön, aber auf der anderen Seite ist es natürlich nach wie vor immer noch eine große Belastung.
Wenn man diese Aufnahmen sieht, dann wundert man sich, wie laut es in diesen Booten zugeht.
Ja, auch wenn man auf solchen Booten segelt, ne? Man muss es mit einer gewissen Stoik nehmen. Definitiv. Ich meine, ich habe sowas auch erlebt. Die Boote waren auch schon damals laut, ne? Also jetzt dieses hochtönige Heulen der Foils, das ist natürlich was ganz Besonderes, was ganz Spezielles, was diese Boote
Können Sie
eben
erklären,
haben.
Was Foils sind, Tim Krüger?
Das sind sozusagen gebogene Schwerter, die unten aus dem Rumpf rausgefahren werden und die Stabilität des Bootes erhöhen. Das sind so wie Tragflügel funktionieren die. Und erhöhen eben die Stabilität, erhöhen dadurch die Geschwindigkeit und erhöhen dadurch eben auch die Möglichkeit, länger größere Segel bei mehr Wind zu tragen. Und das hat natürlich den fatalen Nachteil, dass diese Boote natürlich wahnsinnig schnell sind, irre schnell sind und man muss manchmal einfach auch bei den jeweiligen Seebedingungen einen Gang runterschalten, weil sonst zerlegen die Boote sich selbst. Also die Belastung, das können die aushalten, aber eben nicht dauerhaft. Wie gesagt, diese Lärmkulisse, die man da hat, ich hatte auch Crewkameraden, die dann teilweise in die Koje gekrabbelt sind mit Oropax im Ohr, weil denen das zu laut war. Und zu denen gehörte ich allerdings nie, weil ich wollte immer ins Boot reinhören, um für den Fall, dass da ein merkwürdiges Geräusch, was da jetzt gar nicht hingehört, ist, dass das eventuell ein Problem sein kann und man da rangehen muss, um dieses vermeintliche Problem zu beheben.
Das wäre für mich auch unvorstellbar, so mit irgendwie Oropax oder sowas in der Koje liegen, um die Seegeräusche abzuschalten. Bei uns ist es natürlich deutlich leiser an Bord, muss ich dazu sagen. Ja. Aber das ist eher fast schon das andere Extrem. Manchmal, es gibt manchmal so ganz tolles Wellenplätschern und Rauschen am Rumpf. Und wenn man dann unter Deck sich einfach mal nur so hinlegt und zuhört, kann man das Meer auch nochmal von einer ganz anderen akustischen Seite
absolut
erleben.
Absolut. Das ist der größte Unterschied zwischen einem leeren Regattaboot und einem gut isolierten Cruisingboot oder Cruiser Racer, ich habe das selber auch erlebt. Also das ist so ein leeres Regattaboot, das ist unter Deck irre laut. Da denkt man, die Welt geht unter, wenn man unter Deck geht. Wenn man an Deck kommt, dann sagt man, ach, das ist ja alles ganz normal hier. Und umgekehrt haben wir Regatten gesegelt mit so einer Swan 60, die exzellent isoliert ist unter Deck. Und da ist unter Deck völlige Ruhe und dann steckst du den Kopf aus der Luke und dann denkst du, hier geht die Welt wahrlich unter. Ja. Also diese beiden Konzepte gibt es da.
Im Rennmodus kann ich mir das vorstellen, dass das eher nicht erstrebenswert ist, die Geräusche auszuschalten und mit Oropax sich mal zur Ruhe zu legen. Ich persönlich bevorzuge Oropax durchaus, aber bei mir ist es natürlich dann auch ein Erholungsschlaf, den ich dann vornehme. Und da bin ich schon manchmal sehr, sehr froh über diese kleinen Dinger, die dann irgendwelche Wind- und Sturmgeräusche und Wasserplätschereien mal einfach eliminieren und mich zur Ruhe kommen lassen.
Wie viel Schlaf bekommt denn ein Skipper auf diesen Solo-Schiffen, jetzt wie zum Beispiel Boris Herrmann? Wie macht er das mit dem Schlafen?
Ja, die versuchen das natürlich an die Bedingungen anzupassen und die üben sowas auch vorher und die arbeiten auch mit Leuten zusammen, die sich auf Schlaftherapie und solche Sachen auskennen. Also die bekommen schon, je nachdem wie das Projekt aufgestellt ist, Input auch von außen im Vorfeld, um eben da auch einen guten Rhythmus für einen selbst zu finden. Ja, dass sie genügend Ruhe kriegen, mal tief abtauchen können, aber dann auch schnell wieder wach sind. Also das wird vorher geübt, ne? Und das ist natürlich individuell verschieden, ne? Also
da ist jeder. Ich glaube, das hat Boris doch auch in seinem einen Video beschrieben, ne? Dass er vorab schon Monate vorher Schlaftraining absolviert hat, um nur stündlich zu schlafen. Ich glaube, er sagte etwas, er schläft immer nur eine Stunde Maximum, um dann wieder alles zu checken und dann auch möglichst sich konzentrieren zu können und nicht apathisch zu werden. Was mich jetzt gerade interessiert, was ist danach? Also, weil ich meine, man kann seinen Schlafrhythmus natürlich mal für 70 Tage, das ist schon auch ziemlich lange in meiner Welt, aber das kann man vielleicht mal überstehen und antrainieren. Aber was ist denn danach? Muss man dann auch wieder ein Rücktraining machen und hat erstmal eine Zeit lang gestört oder?
Der Mensch ist ja ein anpassungsfähiges Wesen. Und der
ein
Mensch,
Gewöhnungstier.
Ja, natürlich. Da geht man wieder zurück in den normalen Rhythmus. Ich meine, wir haben das auch gehabt. Da ist man 4 Stunden on, 4 Stunden Standby, 4 Stunden schlafen. Und das heißt, man 8 Stunden, das zieht man durch. Und wenn man damit durch ist, also wenn die Etappe vorbei ist oder so ein Rennen vorbei ist, dann kommt man relativ schnell wieder in den normalen Rhythmus, weil der Körper sich normalerweise das dann auch holt, was er braucht und benötigt.
Wir kennen das vom Fahrtensegeln auch.
Wie haben Sie das gemacht mit Ihrer Frau? Da gibt es ja auch lange Seestrecken, die Sie gemeinsam gesegelt sind.
Ja, wir haben ein bisschen unkonventionelles Wachsystem. Wir haben ja eben schon gehört, dass das bei vielen so feste Einteilungen gibt. Die gibt es bei uns nicht. Das hat für uns nicht funktioniert, weil unser Körper dadurch immer einen starren Rhythmus gedrückt wurde, wann er schlafen muss und wann nicht. Und wir fahren so ein ganz eigenes System. Also wenn es dunkel wird, dann legt meine Frau sich hin. Ich bin eher so der Nachtschwärmer und dann gehe ich erstmal wache. Meist so 2-3 Stunden und dann werde ich auch müde. Und dann tue ich so, als ob sie nicht an Bord ist. Ich lasse sie einfach weiter schlafen und bin nämlich dann ja wie so ein Regattasegler dann vielleicht. Ich lege mich irgendwo hin und mache mir immer einen Wecker alle 10 Minuten. Und dann mache ich nach einer Minute wieder so einen Kontrollblick, ob alles okay ist, Segel noch stehen, ob irgendwo Schiffe auftauchen. Und dann lege ich mich wieder 10 Minuten hin. Und der Körper hat das ganz schnell adaptiert immer, dieses sofort einschlafen, wenn diese 10 Minuten da sind, weil die sind auch so eine Art Belohnung. Ich darf mich jetzt kurz ausruhen und das sollte ich dann auch maximal tun. Das mache ich eine Weile und manchmal 5-mal hintereinander, manchmal 10-mal und dann bin ich wieder fit und dann hänge ich meist noch so 2-3 Stunden Wache dran, bis ich richtig müde bin und dann wecke ich meine Frau und dann tauschen wir und so. Kriegt jeder von uns in der Regel pro Segelnacht da immer so 7-8 Stunden Schlaf. Da sieht man sich dann allerdings auch gar nicht so viel, weil irgendwie den halben Tag ist einer am Schlafen und der andere fährt das Boot. So eine Wohngemeinschaft auf dem Atlantik, wo man beim Wachwechsel irgendwie sagt, du, da ist noch Suppe heiß, ich lege mich mal hin. Und dann gibt es so 5-6 Stunden am Tag, die wir gemeinsam verbringen. Aber es funktioniert für uns hervorragend und wir kommen meist recht ausgeschlafen auf der anderen Seite eines Ozeans an, wenn nicht irgendwie ganz garstiges Wetter war und beide ständig gebraucht werden.
Ja, jetzt haben Sie mittlerweile 2 Kinder. Geht das jetzt weiter mit dem Segeln oder was haben Sie vor?
Ja, also die Kinder haben an unserem Segelleben nichts geändert. Der Jüngste war 8 Wochen alt, als wir mit ihm 5 Wochen durch Dänemark gesegelt sind. Letzten Sommer sind wir beispielsweise von Frankreich über die Biskaya mit unseren Kindern nach Portugal und waren jetzt im vorletzten Sommer auf den Kanaren. Also das Boot schubsen wir gerade munter durch Europa und immer wenn Schulferien sind, ist die Familie an Bord.
Es ist ja ein schöner Familiensport und man kann ihn bis ins hohe Alter machen. Man sieht in den Häfen oft wirklich hochbetagte Seglerpaare, die einen wunderbaren Urlaub auf dem Boot verleben.
Für Kinder ist das auch ganz toll. Also unsere lieben das wirklich, dieses Draußensein, dieses ständig Neues entdecken, an irgendwelchen Stränden rumtoben. Und da ist so viel Abwechslungsreichtum. Dann kommen wieder Delfine vorbei und spielen mit dem Schiff. Das macht einfach unglaublich viel Freude zu sehen, wie Kinder das aufsaugen. Und die bringen uns Erwachsene auch immer dazu, im Hafen nicht irgendwie mit einem Buch im Cockpit in Ruhe zu sitzen, auch wenn ich das manchmal gerne tun würde, sondern da ständig Land und Leute zu entdecken. Das ist ganz, ganz toll. Also wir hatten letzten Winter dass wir nicht zum Boot geflogen sind über Weihnachten und da gab es richtig Protest von den Jungs. Die wollten zum Boot.
Kim Burmeister, Sie wohnen nicht nur auf Ihrem 9,55 Meter Boot, sondern Sie segeln natürlich auch mit. Was ist denn so der Umkreis, den Sie besegeln? Von Kiel aus. Ich glaube, es liegt in Kiel.
Also ich bin ja noch gar nicht so lange selbstständig auf eigenem Kiel unterwegs und dementsprechend war meine weiteste Reise, wenn man das so sagen darf, die dänische Südsee. Aber es hat sehr viel Spaß gemacht und es war sehr aufregend. Jetzt auch mit dem neuen und etwas größeren Boot habe ich das auf jeden Fall vor, nächstes Jahr ein bisschen auszuweiten.
Die dänische Südsee nennt man den Bereich unterhalb von Fünen zur deutschen Küste hin.
Ich habe ja auch erst vor 10, 11 Jahren mit dem Segeln angefangen, bin ja von Traditionsschifffahrt runtergekommen zum Opti-Segeln. Also ich bin ja vorletztes Jahr das erste Mal in ein Opti eingestiegen und habe erst mal erfahren, wie eigentlich Kinder segeln lernen. Und deswegen, also ich habe da jetzt gar nicht so riesengroße Ziele aktuell, träume irgendwann auch mal von der Weltumsegelung, aber wann das sein wird und wie, das wird sich zeigen, da mag ich mich noch gar nicht festlegen. Aber ja, ich wohne nicht nur drauf und habe mir da den Traum erfüllt, auf dem Wasser zu sein, sondern segel auch damit. Und das ist mir auch sehr wichtig, dass mein Boot ständig nicht nur als Zuhause dasteht, sondern auch als Segelboot noch gilt und auch funktioniert.
Sönke, wenn man eine Weltumsegelung macht, sind dann die Seestrecken, also die Strecken, die man über See fährt, das Schöne oder ist es das Ankommen an Land?
Das ist eine Mischung. Also der Reiz dabei ist, dass ich mein eigenes Zuhause überall hinschleppen kann. Ich kann in irgendeine einsame Ankerbucht in Indonesien genauso fahren wie in die Innenstadt von Kopenhagen beispielsweise. Und das Tolle ist eben, ich habe meine eigenen 3 Wände immer dabei. Das heißt, ich liege abends immer wieder in meiner Bettwäsche. Ich kann in Marokko über irgendeinen Markt laufen, der völlig intensiv ist mit Gerüchen und Eindrücken. Und dann gehe ich wieder in meine heile Welt zurück. Und die immer überall hinbringen zu können, das ist für mich der eine Reiz. Und der andere Reiz ist, wenn ich auf dem Ozean bin, dann sehe ich ja tagelang nur Wasser. Das heißt, ich habe in 360 Grad einen freien Horizont. Das klingt vielleicht erstmal eintönig, aber das setzt eine unglaubliche Freiheit, zumindest in meinem Kopf, frei. Denn so in unserem normalen Leben ist der Blick ja oft doch sehr verbaut durch alles um uns herum. Und es gibt so richtig schön Raum, mal auch zu reflektieren, zu festzustellen, ist das eigentlich richtig, was ich hier so mache in meinem Leben? Was will ich vielleicht ändern? Und das habe ich immer sehr geschätzt. Also diese Mischung, auf der einen Seite diese Freiheit zu erleben und auf der anderen Seite dann ja die andere Freiheit, überall hinfahren zu können und nichts ist im Weg. Die ganze Welt liegt einem zu Füßen.
Ich finde auch, durch die Bewegung des Wassers ist eine Bewegung der Gedanken, ohne dass das eine Hektik auslöst in einem. Ich habe mal eine Diskussion geführt mit einem Freund, der sagte, ihm gefällt der Blick auf Berge ganz fantastisch und er entdeckt da ständig irgendwo neue Ecken und kann den Blick schweifen lassen, während hingegen ich sagte, ich fühle mich in den Bergen schnell eingeengt. Es sei denn, ich bin relativ weit oben und kann über die Berge hinausschauen. Und mir gibt der Blick vom Strand aus aufs Meer oder auch von einem Boot rundum, denn nur Blick aufs Wasser zu haben, gibt mir viel mehr Möglichkeiten, den Blick schweifen zu lassen, weil ich finde, du guckst die eine Sekunde nach links und siehst eine Welle, schaust einen Meter weiter nach vorne, siehst eine andere Welle, drehst dich um und siehst wieder eine andere Welle aus einer ganz anderen Perspektive. Und ich finde, dass das also in meiner Welt und für mich viel mehr Möglichkeit gibt, den Blick schweifen zu lassen.
wird es ja interessant, wenn es mal eine Ozeanüberquerung gibt, weil wenn da sehr viel Seegang ist und sagen wir mal, wir haben 6 Meter Welle, dann gibt es einen abwechselnden Effekt, nämlich dass ich unten im Wellental stecke und gar nichts um mich herum sehe. Also dann habe ich die Berge und dann bin ich wieder oben, der höchste Punkt ein paar Sekunden später und sehe wieder die ganze Welt um mich herum. Also das ist dann ja interessant.
Sönke Röger, man sagte früher, Segeln ist ein Sport für Millionäre. Wie haben Sie das finanziert, Ihre Weltumsegeln? Sie sind ja lange Zeit ausgestiegen mit Ihrer Frau.
Ja, das stimmt. Wir sind da aber auch ein bisschen blauäugig rangegangen. Also es waren, oder was aber rückwirkend gut war. Also es waren 3,5 Jahre, die wir unterwegs waren und geplant waren 1,5 Jahre. Wir hatten ursprünglich nur die Idee, von Hamburg nach Neuseeland zu segeln, weil wir gerne ein Gefühl für die Größe unseres Planeten bekommen wollten und gesagt haben, dann müssen wir zumindest mal einmal ans andere Ende fahren, dass wir irgendwie ein Gefühl dafür haben. Und das war einigermaßen finanziert. Und dann war die Reise aber so schön. Und als wir in der Südsee dann ankamen, Französisch-Polynesien, das hat uns so in Bann gezogen, diese Eindrücke. Und wir waren da auch völlig raus aus der Welt in Deutschland. Also wir haben unser Brot selber gebacken, wir haben mal einen Fisch geangelt und waren in irgendwelchen Südsee-Atollen mit Palmen unterwegs. Und da ist der Wunsch entstanden, das weiterzuführen. Und wir hatten damals eine Internetseite, die war relativ populär. Die hatte am Ende der Reise 2,5 Millionen Besucher gehabt, die diese Weltumsegelung verfolgt haben, weil damals noch nicht so viele geblockt haben. Und da hatten wir auch Partnerfirmen und wir haben dann denen Briefe geschrieben im Prinzip oder E-Mails und gesagt so und so, wir würden die Reise gerne fortsetzen, aber wir brauchen von jedem von einzelnen von euch eine finanzielle Unterstützung. Und ja, von 28 Partnern haben dann 24 Ja gesagt und so konnten wir dann diese Reise zu einer Weltumsegelung machen. Da war also auch ein bisschen Glück vielleicht dabei.
Ja, man braucht ja erstmal ein Boot, man muss dann aber eben doch auch Lebenshaltungskosten auch auf See bestreiten. Können Sie mal so eine Hausnummer sagen, was kostet so eine Weltumsegelung?
Also wenn so 2 Personen, so als Paar, das ist ja die Haupt-Crew-Konstellation, in 95% aller Fälle ist ein Paar irgendwie unterwegs, ja, sagen wir mal, ab und zu mal in den Hafen geht, aber auch ankert und ein bisschen Instandhaltung am Boot. Ich nehme jetzt mal Versicherungen raus, weil das ist ein sehr individuelles Thema und da gibt es sehr schnell Sprünge im Budget. Aber so mit 1.500 Euro kann man ganz gut zu zweit um die Welt fahren und muss nicht nur Bananen und Kokosnüsse essen, sondern kann auch mal ein bisschen was erleben.
Also pro Monat 1,5?
Ja, genau, pro Monat.
1.000 Euro. Ja, dann kommt man im internationalen Regattasport wahrscheinlich nicht sehr weit mit 1.500 Euro, Tim Kröger. Ich habe was gelesen von einem Budget von 15 Millionen für das Vendée Globe. Und Boris Herrmann startet ja mit einem Boot, das in Monaco zugelassen ist. Findet sich in Deutschland niemand, der so etwas finanziert?
Im Prinzip schon. Zwar ist Boris unterstützt vom Yachtclub Monaco und auch von der Meeresstiftung des Fürstentums. Aber letztendlich hat es einen deutschen Eigner gegeben, der das Boot gekauft und vorfinanziert hat und Boris das für das Projekt zur Verfügung stellt. Und die Situation ist eben die folgende. Jedes Projekt, was auch eben am Vendée Globe teilnimmt oder an großen internationalen Regatten, da ist jedes Projekt wiederum anders aufgestellt. Es gibt keine Faustgröße. Als ich mit dem südafrikanischen Team Chocholosa America's Cup gesegelt habe 2007, da waren wir eigentlich eins der kleinsten Projekte und hatten ein Budget so um und bei über die Laufzeit von 3,5 Jahren von um die 20, 22 Millionen Euro. Und wenn man das mal in den Kontext setzt, dann hört sich die Zahl als absolute Zahl immer gigantisch an. Und dann denken die Leute, wow, was ist das für ein Geld? Aber man muss es natürlich auch verteilen, A, über die Laufzeit und B, auch über die Leute, die da alle involviert sind. Ich meine, wir hatten ein Team beim America's Cup, das waren 80 Leute. Auch da sind die Budgets wirklich ganz unterschiedlich. Gerade jetzt beim Vendée Globe, da gibt es Projekte, die sind gut aufgestellt, die sind teuer und die haben sehr viel Entwicklung betrieben. Und die sind am oberen Ende vielleicht in einem Bereich von 15 Millionen, aber letztlich auch über eine Laufzeit von 4 Jahren. Wenn man das mal in den Kontext setzt, was andere Sportarten da an Geld kosten und auch was so ein Fußballer kostet, der von einem Club zum nächsten verkauft wird, da sind diese Summen, über die wir im Segelsport reden, ja geradezu lächerlich. Da wird immer gerne mit absoluten Summen rumgeschmissen und dann hört sich das immer ganz toll an, als wenn man jetzt den Batzen Geld auf dem Tisch liegen hat und das ist es jetzt. Aber so ganz so einfach ist das nicht. Ne?
Also das ist kann man denn mit dem Batzen Geld jetzt einen Sieg erkaufen? Also die am meisten Geld haben, gewinnen die dann auch in der Regel?
Nein, das nicht. Man kann da auch den Fußball wieder bemühen. Geld schießt keine Tore. Auf See kann man sich Siege nicht kaufen. Meistens ist es so, bei solchen Projekten, die auch extrem viel Geld gekostet haben, wird dann sozusagen, der Sieg wird nicht errungen, weil irgendein Teil für 50 Euro kaputt geht. Das ist leider so.
Das ist ja auch immer sehr relativ mit dem Geld. Also uns wurde dann ja auch oft die Frage gestellt, was hat denn die Weltumsegelung gekostet? Und wenn ich dann sage, naja, wir haben in den 3,5 Jahren 60.000 Euro ausgegeben, dann klingt das vielleicht auch erstmal viel für den einen oder anderen. Aber wir hatten es ja eben schon von den 1.500 Euro, die wir da im Monat verbraucht haben. Und wenn ich das mit meinem Leben, was ich sonst so in Hamburg führe, vergleiche, das war ein unglaublich preiswertes Leben.
Ja,
klar, das absolut. Einkommen fehlt ein Stück weit, absolut. Aber das geht schon gut.
Ja, es ist immer die Verhältnismäßigkeit und natürlich wird da immer mit großen Summen rumgeworfen für solche Projekte. Und da segeln zum Beispiel beim Vendée Globe, bei dieser aktuellen Regatta jetzt, da segeln Leute für bedeutend weniger Geld um die Welt. Ne? Leute, die sich auch, wie viele Fahrtensegler, die um die Welt segeln, ihren Traum verwirklichen.
Ja, und auch da gibt es genug Lebenskünstler, die das mit 500 Euro exakt. Im Monat schaffen. Für mich ist das nichts, weil ich will am Hochzeitstag auch mal mit meiner Frau essen gehen.
Exakt.
Aber es gibt sie immer noch und das funktioniert auch. Das
absolut.
Ist absolut abhängig davon, was der Einzelne individuell möchte.
Genau.
Ja. Kim Burmeister, was kostet Sie der Spaß, auf einem Boot zu wohnen?
Da liefere ich einfach gar keine Zahlen, weil ich keine Zahlen liefern kann. Entweder ist was da oder nicht. Und wenn nicht, dann muss ich mich kümmern, dass wieder was reinkommt. Ein Schnitt, keine Ahnung. Ich schreibe halt meine Rechnungen und freue mich, wenn der eine Monat besser läuft, weil ich weiß, dass vielleicht der nächste oder übernächste Monat nicht so gut laufen wird. Und von daher ziehe ich dann immer am Ende des Jahres einen Schnitt oder bin halt irgendwie durchs Jahr gekommen und denke halt so, super, wieder geschafft und essen gehen wir auch mal drin. Tatsächlich kann ich dem zustimmen. Es ist ja immer noch in vielen Köpfen drin, dass man denkt, das Segeln, der Segelsport ist nur was für gut betuchtere Leute, nur für Ärzte und irgendwelche hoch angesiedelten Jobs. Aber tatsächlich geht Segeln oder Boote haben, mit Booten irgendwie auf dem Wasser rumspielen, geht auch mit einem kleineren Budget. Also ich bin bei weitem nicht reich geboren und vor 3 Jahren habe ich mir ja mein erstes eigenes Boot zum Geburtstag geschenkt und dafür habe ich 2.500 Euro auf den Tisch gelegt. Das war natürlich kein Boot in einem Tippitoppi-Zustand und alles neueste Technik drauf, sondern es war alles veraltet, vereinfacht und zum Teil einfach auch nicht mehr schön. Aber es hat ausgereicht und ich konnte mit diesem Boot die Kieler Förde besegeln, ich konnte bis nach Dänemark segeln und war stolz wie Bolle. Für das jetzige Boot, was ich jetzt gerade vor 2 Monaten gekauft habe, habe ich gut gespart, hatte ein bisschen Glück durch einen sehr, sehr lukrativen Job in Zeiten von dem ersten Lockdown und habe quasi alles auf eine Karte gesetzt und mein komplettes Geschäftskonto wie auch Privatkonto auf 0 gesetzt. Es ist ein sehr, ich sag mal, bislang wackeliges Konstrukt, aber es hält noch, sodass ich alle Kosten decken kann und das noch gut läuft. Aber die Brötchen sind gerade deutlich kleiner natürlich. Was ich damit sagen will, es geht. Man muss nicht reich geboren werden oder einen mega Karrierejob vorlegen mit 3.500 Euro netto im Monat, sondern es geht auch mit weniger. Und es geht auch manchmal mit veralteten Sachen. Und man kann viele Dinge auch reparieren. Und es muss nicht immer gleich neu gekauft werden. Natürlich braucht man dafür entweder ein sehr, sehr geiles Know-how oder tolle Freunde. Und in meinem Fall kommt da eher das Zweite.
Sie haben einen Internetblog, der heißt Sturm oder Flaute.
Ja.
Und da erfährt man auch so ein bisschen, was Sie beruflich machen. Das ist so eine Patchwork-Existenz.
Ja, ich beschreibe das immer ganz gerne, wenn ich mich vorstelle. Dann beschreibe ich immer, dass mein Herz ja, also alle Herzen bestehen ja aus 2 Hälften. Und die eine Hälfte ist mein Blog, mein Segeln und die Leidenschaft zum Wasser und zum Wind. Und die andere Hälfte ist meine Arbeit. Und ich habe das große Glück, dass ich momentan seit einigen Jahren nur noch Jobs mache, die mir Spaß machen. Bin vom Grundberuf irgendwann mal Heilerziehungspflegerin geworden und habe in Kitas und Krippen gearbeitet und habe dann aber durch verschiedene Möglichkeiten mein Repertoire ergänzt und verschiedene Fortbildungen besucht, sodass ich mich jetzt selbstständig nennen darf. Alle meine Angebote kümmern sich so rund um Familien und kleine Kinder und Babys und auch schon vorgeburtlich erreiche ich die Eltern und gebe nützliches Wissen weiter, sodass der Start einer Familie möglichst liebevoll und mit ganz viel Herzblut starten kann.
Ich wollte da nochmal einhaken. Dieses ganze Thema Werdegang, wo die Leute herkommen und die Facetten und die Bandbreite des Segelsports per se. Ich selbst bin aufgewachsen in einem wirklich kleinen Arbeiter-Wassersportverein in Bremen-Nord an der Unterweser. Und da waren die Leute, die hatten auch alles so zwischen 7,5 und 10 Meter. Also das größte Boot im Hafen war ein 10-Meter-Boot. Und diese Leute, die haben alle ganz normale handwerkliche Jobs gemacht. Die haben wirklich extreme Freude und extreme Lebensfreude gehabt an diesem Wassersport, an diesem Segeln. Und das waren wahrlich keine Millionäre. Also die hatten auch alle nicht sonderlich viel Geld, aber haben auf ihr Boot sich fokussiert und auf diesen wunderschönen Sport, den wir alle betreiben. Das ist das, was diesen Sport eben ausmacht, diese unglaubliche Bandbreite.
Das ist auch das, was ich in meinen Vorträgen immer wieder sage. Einfach mal machen, und wenn der Fokus an eine gewisse Stelle gerichtet wird, dann begibt man sich auf den Weg. Also man kann halt einfach dann auch sagen, okay, mein Fokus ist, ich habe so Lust darauf, das zu machen. Und dann schaut man vielleicht über eine eigene Gemeinschaft oder man beginnt mit einem kleinen Boot, nur um dem Segeln näher zu kommen. Und es gibt sehr, sehr viele Eigner und Segler, die schon ein paar Tage älter sind und keine Nachkömmlinge haben oder niemanden in der Familie haben, der Interesse daran hat, an diesem Sport. Und die freuen sich über Menschen, die Interesse am Segelsport haben und die sich dem gerne anschließen würden und sind halt einfach dann dankbar für eine helfende Hand. Nicht nur an Bord, sondern auch im Winterlager, weil auch die Pflege eines Bootes ist ja sehr aufwendig. Und wenn man
arbeitsintensiv.
Arbeitsintensiv, genau, das ist das fehlende Wort. Und da kann man sich auch durchaus den Weg zum Segelsport ermöglichen durch eine Mithilfe.
Es war früher gar nicht möglich, auf dem Boot zu wohnen. Es hieß immer, man hat keine ladungsfähige Adresse dann. Mittlerweile ist das möglich. In Kiel ist, glaube ich, die erste Möglichkeit geschaffen worden. Sind das alles Menschen, die sozusagen aus dem normalen Leben ausgestiegen sind?
Ja, also vor 20 Jahren wurde dieser Verein gegründet. So ein bisschen auch tatsächlich von Menschen, die aussteigen wollten aus der normalen Gesellschaft und so ein bisschen ein freieres Leben anstrebten. Oder halt auch einfach die Leute, die gesagt haben, ich liebe das Segeln so sehr, ich mag es so gerne, auf dem Boot zu sein und das möchte ich gerne zu meinem Hauptwohnsitz machen. Da gab es tatsächlich in Deutschland die erste Möglichkeit in Kiel. Mittlerweile ist es ein normaler Hafen, sag ich mal, ein selbstverwalteter Hafen, wo knapp 60 Boote anbinden können und ihren Platz gefunden haben und knapp über 20 Leute tatsächlich dort auch wohnhaft sind. Ungefähr die Hälfte der Bewohner bewegt sich im Alter von 30 bis 40 Jahren und dann macht es einen Sprung rauf auf 50 bis 70 ungefähr. Also wir sind so eine ganz gute Gruppe und ja, konstruktiver Austausch findet da regelmäßig statt.
Und es gibt einen Briefkasten?
Ja, es gibt sogar mehrere und manchmal teilen sich auch mehrere Leute einen Briefkasten. Also ich glaube, der meistbelegte Briefkasten beinhaltet 7 Personen.
Sönke Röfer, Sie haben eine Website, die heißt Blauwasser und da bieten Sie Seminare an, auch für Menschen, die Ihnen es gleich tun wollen, die Welt umsegeln möchten. Es ist vielleicht banal, über das Geld immer zu reden in der Seglerbranche, aber kann man von so etwas leben, von Seminaren, von Büchern? Sie haben mehrere Bücher geschrieben über das Segeln.
Nein, das ist mein Hauptberuf. Also ich mache nichts anderes. Ich lebe von 60 Stunden am Tag. Meine Frau sagt, ich arbeite zu viel für diese Webseite und alles, was da dranhängt. Wir versuchen, Lust auf Segeln zu machen und Dinge zu erklären, wie die an Bord funktionieren. Das ist das Ziel. Es gibt sehr viel Wissen im Internet, ist sehr weit versplittert und wir versuchen, das letztendlich zu bündeln und zu strukturieren. Und dazu gehört eben auch, dass wir Seminare anbieten. Das machen wir in aller Regel in der Kooperation mit großen Bootsmessen. Zum Beispiel ein Blauwasserseminar, wo angehende, ich sag mal, Ozeanüberquerer, Langfahrtsegler, die ein bisschen weiter auf der Welt segeln wollen als nur vor der Haustür, dann eben ein Wochenende zusammenkommen und sich von verschiedenen Referenten anhören, wie die Dinge funktionieren. Das ist immer eine sehr schöne Veranstaltung, weil es auch einen sehr regen Austausch gibt. Und mit der Intensität, mit der wir da unterwegs sind, können wir da sehr gut von leben. Also es macht einfach Spaß. Es ist das Gleiche bei mir. Ich gehe jeden Morgen mit einem Lächeln an den Schreibtisch und freue mich, dass ich diesen Job habe, den ich mir natürlich irgendwo ein Stück weit selbst geschaffen habe. Einziger Haken ist, ich brauche jetzt irgendwie mal ein neues Hobby, weil Segeln ist doch sehr mit dem Job verwachsen.
Sie beraten Weltumsegler. Sind das Menschen, die zu Ihnen kommen und sagen, ich möchte das auch machen, worauf muss ich achten, was für ein Boot muss ich kaufen, wie muss ich das anlegen?
Das geht von bis. Wir haben ja hier auch in diesem Gespräch schon gemerkt, was das für eine wahnsinnige Palette ist von den Regattaseglern, die alleine im Moment da gerade um die Welt segeln auf der einen Seite und dann dänischer Südseeturn mit 9,55 Meter auf der anderen Seite. Aber am Ende gucken alle den gleichen Sonnenuntergang an und das macht ja auch irgendwie einen Reiz in diesem Sport aus. Und genauso bunt ist auch unser Publikum in den Seminaren. Das geht vom Segelanfänger bis zum erfahrenen Segler. Aber Langfahrtsegeln ist dann eben nochmal was anderes und sie haben dann am Ende alle die gleichen Fragen. als wenn man immer nur vor der Haustür fährt. Und auch die Couleur der Schiffe ist völlig unterschiedlich. Es gibt Menschen, die fahren mit einem 8-9 Meter Boot um die Welt und andere kommen eben mit der 15 Meter Yacht da an. Also wir haben da die ganze Bandbreite, die uns da regelmäßig gegenübersteht und ihre Fragen hat.
Was muss man denn für ein Typ sein, um sowas durchzustehen, sowas durchführen zu können?
Also natürlich hilft eine gewisse gegenseitige Kritikfähigkeit, denn wir können ja auf hoher See nicht einfach so weglaufen. Gleichwohl wir uns da aus dem Weg gehen können. Also wenn der eine auf dem Bug sitzt und der andere im Cockpit, dann sind dazwischen 10 Meter Raum. Das geht schon tatsächlich, da auch mal eine Auszeit für sich zu haben. Aber es bringt ja nichts, wenn meine Frau das stört, dass ich meine Socken irgendwo rumliegen lasse. Und wenn sie das dann sagt und ich werde dann sauer oder so, dann muss ich das akzeptieren. Und also Kritikfähigkeit ist wichtig. Und ich glaube, es ist wichtig, dass man mit Gefühlsschwankungen gut umgehen kann. Da kommen dann im einen Moment 100 Delfine, spielen mit dem Schiff und die Sonne geht gerade irgendwie unter. Es ist ein unglaublicher Glücksmoment. Und in derselben Nacht zieht dann irgend so ein Sturm auf und das Wasser läuft übers Deck. Wir verkeilen uns unter Deck und gucken irgendwie, dass wir da durchkommen. Und es macht überhaupt keinen Spaß mehr, weil alles durch die Gegend fliegt und das Boot hin und her geworfen wird. Und das sind extreme Ausschläge, die ich in meinem normalen Leben so in Hamburg so in der Form nicht kenne. Und da stelle ich immer wieder fest, da gibt es Menschen, die können da sehr gut mit umgehen. Und das sind dann meist die Blauwassersegler, so nennen wir die ja. Und andere nicht. Und die suchen sich dann meist andere Ziele oder machen eine andere Reise oder segeln doch wieder eher vor der Haustür.
Wenn ich Leuten erzählt habe über diese Sendung, was wir hier vorhaben, dann haben die gesagt, frag die mal nach Seekrankheit. Ich frage jetzt mal nach Seekrankheit. Wie sieht das aus bei Ihnen?
Also ich kann sagen, dass ich noch nicht seekrank war. Nicht, weil mein Körper gerade dachte, es ist irgendwas komisch. Das war dann eher eine selbstverschuldete Seekrankheit und das kam auch nur einmal vor. Da war halt Alkohol am Vorabend im Spiel und sehr wenig Schlaf in der Nacht. Das tat meinem Körper nicht so gut. Da habe ich mit Seekrankheit insofern zu tun gehabt, dass ich dann begann ich wieder fit zu werden und fing an zu essen und dann habe ich die Crew bekocht. Also da war das dann alles sehr, sehr schnell überwunden. Ich kenne einige, die mit Seekrankheit durchaus zu tun haben und das ist, glaube ich, ziemlich hart. Und wenn man dann in so einem Zustand ist, dann kann man ja auch nicht weg. Also auf so einem Boot kannst du ja dann nicht einfach mal kurz anhalten und sagen, okay, wir machen mal kurz Pause und dein Körper kommt wieder klar, sondern da muss man dann irgendwie echt durch, bis es wieder ruhiger wird. Und meistens, sobald man dann in Richtung Hafen einläuft, ist das dann auch weg.
Mhm. Tim Krüger, gibt es das bei Regatta-Profis, dass sie seekrank werden?
Also das gibt es auch. Ich weiß es auch, dass es einige Pros gibt, denen wird dann schon mal so ein bisschen blümerant, wenn es auf See geht und es dauert dann so einen Tag oder zwei Tage und dann sind die okay. Also ich selber habe da keine Probleme mit, weil wenn ich seekrank werden würde, wäre ich ja berufsunfähig. Dann könnte ich das ja gar nicht machen, was ich da mache. Bei mir ist es auch so, ich bin eigentlich viel zu fokussiert, wenn ich auch Regatten segle, auf das, was ich da eigentlich mache, um eben das Boot auch nach vorne zu treiben im Rahmen dieses Teams und die Leute auch zu motivieren, eben dementsprechend das Richtige zu machen oder auch die richtigen Entscheidungen zu fällen, um eben schnellstmöglich voranzukommen. Da bleibt im Grunde genommen für Seekrankheit gar keine Zeit. Also ich bin da aber auch nicht anfällig.
Sönke Röwer, Ihnen obliegt das Schlusswort zum Thema Seekrankheit.
Das Thema Seekrankheit ist eins meiner Lieblingsthemen, weil es so, ich finde es so wahnsinnig faszinierend. Da spielen ja ganz viele Dinge rein. Also einmal die Psyche spielt eine große Rolle. Es spielen aber auch die Rahmenbedingungen rein. Beispielsweise, was habe ich am Abend vorher gegessen und getrunken? Gab es da die große Rotweinparty oder sowas? Und es spielt unser Körper mit rein. Und bei mir war das so, ich bin mein Leben lang seekrank gewesen. Also die ganze Kindheit, ich kenne jeden Hafen in Dänemark, nur die Strecke dazwischen nicht, weil ich immer unten auf dem Boden gelegen habe bei meinen Eltern am tiefsten Punkt, wo das Boot am wenigsten schaukelt. Und mit 13 habe ich dann hingeschmissen und gesagt, ich fahre nicht mehr mit. Dann bin ich aber doch zum Segeln ja irgendwie auf Umwegen zurückgekommen mit 16. Und dann habe ich in einem Buch gelesen, das Ohr meldet die Bewegung und das Auge sieht, was um uns herum passiert. Und wenn die beiden nicht gut zusammenspielen, dann ist das Gehirn verwirrt und dann entsteht Seekrankheit. Also Beispiel, ich sitze am Kartentisch unter Deck, wo die Navigation gemacht wird, guck auf die Seekarte, dann sieht es so aus, als ob alles total ruhig ist. Und draußen geht es hoch, hin und her, links, rechts, das Schiff schaukelt. Und wenn das Gehirn das nicht gut verarbeiten kann, diese gegensätzliche Information, dann wandelt sie die in Seekrankheit um. Und das war die Stelle, wo ich gedacht habe, wenn ich das weiß, in dem Verein mache ich nicht mehr mit. Und dann habe ich angefangen, mit mir selbst zu reden immer und gesagt, es ist okay, wenn die Augen melden, ist es ruhig, aber das Ohr sagt, es schaukelt jetzt. Und ich bin es dann auf der Passage zur Atlantiküberquerung, also auf dem Weg zu den Kanaren, endgültig losgeworden und werde Gott sei Dank gar nicht mehr seekrank. Und insofern bin ich auch froh, da nicht länger berufsunfähig zu sein.
Eigentherapie.
Genau.
Sehr schön.
Das war das SWR2-Forum Hatz um die Welt. Was treibt Segler an? Es diskutierten die Bloggerin Kim Burmeister, der Regattaprofi Tim Gröger und der Weltumsegler Sönke Röfer. Danke fürs Zuhören, sagt Hans-Jürgen Mende.